willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Hallo,
hallo.
Grüß Gott.
Ja, es ist das neue Jahr. Oder was sagen wir?
Ich habe jetzt gerade gedacht, dass wir einen coolen Spruch haben, aber
nein,
wir haben uns
nicht überlegt.
Wirklich gar nichts.
Was sagen wir?
Aber es war ein mega Einstieg, also.
Fassungslosigkeit.
Aber wie?
War das. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut umgerutscht.
Ins neue Jahr. Alle haben ausgerutscht.
Alle haben alle Finger.
Jeder hat einen Sylvester Stallone die Tür aufgemacht.
Alle haben einen Silvesterkuss gekriegt.
Mei, ja. Schön lieb, gell?
Schön lieb. Jetzt haben wir doch noch einen lieben Einstieg gehabt. Ja. Den emotionalen Anker haben wir jetzt geworfen.
Ich glaube,
was wir gelernt haben.
Die Klammer müssen wir irgendwann zumachen, Lisa. Wie machen wir es zu?
Bei dem Thema
halt ja auch schlecht.
Ja, wir haben gesagt, wir schließen noch ein bisschen an zu unserer letzten Folge vom alten Jahr. Das vom alten Jahr machen wir heute noch schnell fertig, haben wir gesagt. Wo wir über das Internet und die Internetnutzung geredet haben. Und da waren wir sehr auf Kinder und Jugendliche bedacht und fokussiert. Und jetzt haben wir gesagt, reden wir über Erwachsene.
Hauen wir über Erwachsene was aus.
Und zwar haben wir da ein paar Zahlen und Fakten.
Leg los.
Ja, und zwar 95% der Bevölkerung haben einen Internetzugang und nutzen den auch. Schon richtig früh eigentlich.
Meine Oma kann.
Ja, es sind nur ganz wenige, die keinen haben und die den nicht nutzen. Wobei, das geht, glaube ich, nach Haushalt.
Mhm.
Und da kann es natürlich auch sein, wenn jemand eine 14-Stunden-Betreuung hat, dass die Internet angemeldet haben, aber jetzt der alte Mensch beispielsweise nicht das Internet nutzt.
Ja.
Sondern irgendeine Betreuungskraft beispielsweise. Aber ist ja wurscht, es wäre trotzdem, ist es eine sehr hohe Zahl. Und man hat auch gesehen, dass 148% der Bevölkerung eine Mobilfunkverbindung haben, also eine Telefonnummer.
Für.
Das heißt, früher, es ist über 100%, das heißt, manche haben zwei.
Was ist jetzt?
Das ist auch so lustig, wenn ich sage, ja, früher. Und ich noch gar nicht erklärt habe, wie der jetzt so zustande kommt.
Okay, ich halte meinen Mund, bitte sprich.
Nein, weil viele haben ein Firmenhandy und ein Privathandy
ja,
zum Beispiel.
Ja, na toll.
Ja. Und wir haben circa, also 80% der Bevölkerung haben mindestens ein Social-Media-Profil.
Mhm.
Und durchschnittlich nutzen wir Social-Media 1,5 Stunden am Tag. Was lässt du jetzt? Ist das viel oder wenig? Was kriegst du 1,5 Stunden zusammen?
Was?
Social-Media?
Hängt davon ab.
Von was?
Wie viel Zeit ich habe, beziehungsweise auch, ob ich gerade um ein gewisses Thema mich viel interessiere, wie zum Beispiel für die Hochzeit geplant habe, war ich schon in gewissen sozialen Medienkanälen unterwegs. Da habe ich schon, ob es Deko-Inspirationen suchen waren oder irgendwelche Dienstleister und so weiter. Also ich glaube auch, wenn man dann so ein bisschen so Events hat, Geburtstage, Hochzeit, Geburt oder Taufe oder irgendwie so, wenn man da so Infos aus sich holt, glaube ich, hat man sicher eine höhere Spanne oder wenn es um irgendein Thema geht.
Mhm.
Und ich glaube jetzt, so wie das Thema, egal was jetzt ist, der aktuelle Fall in Graz da jetzt da ist, und ich glaube, wenn man da jetzt da diesen Femizid, wenn das jetzt da ganz viel Leute, wenn es so ein brisantes Thema ist, das geht jetzt so viral, das ganze Thema, und hat eben diese Femizide und die ganzen Gruppen, die dann kommen und die Fakten rausholen. Ich glaube, dass sowas meine Bildschirmzeit beeinflusst.
Ja.
Weil man dann so irgendwie so denkt, aha, okay, gibt es vielleicht irgendwas Neues oder irgendwie sowas, liest dann mal was ein, dass das schon dann die Statistik verfälscht.
Okay. Ja, definitiv. Also bei mir sind es auch so Sachen, Events natürlich, wo man sich Inspiration holt.
Mhm.
Und auch Rezepte, schau ich auch voll gern.
Ja, extrem viel.
Also Rezepte, das liebe ich.
Ja, mag ich auch voll gern.
Habe ich schon richtig viel nachgekocht.
Ja, das stimmt. Und eben auch so, dein Adventskalender habe ich aus den sozialen Medien. Und da habe ich immer voll oft verschiedene, da gibt es verschiedene Stile.
Mhm.
Aber ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber das ist so die Grundidee. Und das mag ich zum Beispiel auch voll gern, so Inspirationen.
Ja.
Was ich für Videos habe, wie man Geschenke einpackt. Das habe ich auch.
Nachmachen tue ich es wenig, aber ich tue es mir ganz viel abspeichern, weil ich denke, voll lieb. Und das
vielleicht
mache ich dann zu
ich
Ostern und dann zu Weihnachten habe ich es vergessen, wenn ich Wackel zum Einpacken habe.
Mhm.
Also,
das habe ich auch.
Und das ist schon so saisonal bedingt.
Mhm. Ja, aber zur Social Media Nutzung, es gibt mittlerweile über 50 Studien mit insgesamt über 500.000 Teilnehmern, wenn man es zusammenfasst. Und da hat man sich genau den Zusammenhang angeschaut zwischen der Social Media Nutzung und unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel ein Stress.
Mhm.
Und der ist erhöht. Also je mehr Social Media man nutzt, desto mehr Stress hat man.
Mhm.
Es stresst an. Angst und Depressionen, das Risiko ist auch erhöht.
Mhm.
Einsamkeit.
Ja.
Das Gefühl der Einsamkeit.
Ja. Ja.
Wobei das ein bisschen tricky ist, weil, also das habe ich einmal gelesen, von einem Psychologen, der sagt, Social Media imitiert ein bisschen soziale Kontakte, weil du siehst da Menschen oder du verfolgst einen Influencer, der erzählt von seinem Tag. Und das imitiert ein bisschen einen sozialen Kontakt, aber im Prinzip ist das keiner. Das ist jetzt nicht wirklich ein Freund. Ne? Leider.
Schade.
Die Enttäuschung. Leider.
Ich warte schon auf den nächsten Rabattcode von meinem besten Freund.
Und für was?
Irgendwas wird er schon haben. Ob es jetzt irgendwelche Schuhe sind, ob es jetzt irgendwelche Dinge sind, warte noch ab.
Ja, und das imitiert das, aber eigentlich sind das keine Freunde. Also von denen hat man nichts im Prinzip. Die geben da keinen Rückhalt. Die geben dann nur Rabattcodes. So wie wir mit NERS 10.
Ja, wir sind auch Influencer.
Wir sind auch ein bisschen Influencer. Genau, Schlafqualität sinkt.
Mhm.
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben sinkt auch massiv.
Echt?
Ja. Und das eigene Selbstwertgefühl.
Ja.
Also, gut, es steht schon dabei, weil natürlich oft gewisse Influencer, die reisen viel, auch beruflich. Mhm. Und die zeigen natürlich viel schöne Seiten. Die zeigen ja oft nicht, wie auf diese Reisen zum Beispiel ablaufen. Oder dass die da auch natürlich Content drehen und so weiter. Also das sieht man ja auch nicht, dass die am Abend noch die Videos schneiden, keine Ahnung. Das wird ja nicht so gezeigt.
Nein.
Und dann schaut das aus, die sind immer unterwegs, die gehen vielleicht viel gut essen, die haben ein schönes Haus, die haben ein schönes Auto. Und es wirkt halt nach außen und da sind anscheinend ganz viele davon deprimiert.
Mhm.
Viele tragen ja Markensachen.
Ja, und was dann schon ein Thema ist, auch dieses Schönheitsideal wird
total
dann so weiter vermittelt, um zu sagen.
Und darum sinkt auch das Selbstwertgefühl.
Ja, genau.
Weil natürlich, ich meine, das ist ja das Arge, weil die Fotos ja bearbeitet sind. Und ich finde es ja arg, wenn die eigentlich eh total fesch sind und eine tolle Figur haben, aber denen passt dann trotzdem noch irgendwas nicht. Also irgendwie gibt es den Zustand, dass man mit sich zufrieden ist, nicht auf Social Media.
Ja.
Weil man findet immer was.
Das stimmt.
Da muss man dann einen Filter drüber klatschen oder keine Ahnung. Und den besten Urlaub fahren und das schönste Auto und so weiter. Ja, also es hat ganz viel negative Einflüsse. Und wir haben uns da ein paar Maßnahmen oder ein paar Tipps ausgesucht und möchten auch gerne eine Challenge mit euch machen. Und zwar sind die Tipps, dass man eben App-Limits setzt, dass man gewisse Apps auch einfach löscht,
ja,
die man vielleicht auch sollten braucht oder sollten nutzt. Dann auch die App-Benachrichtigungen, also diese Push-Up-Benachrichtigungen, dass man das minimiert oder deaktiviert. Auch auf der Smartwatch, weil man hat sie dann oft nicht nur am Handy, sondern kriegt sie auf die Smartwatch und schaut eigentlich dann immer Nachrichten und so weiter. Und kein Handy im Schlafzimmer wird auch von den Experten empfohlen. Und dann habe ich noch was Cooles gelesen, was vielleicht eine gute Challenge wäre. Und zwar 30 Minuten vorm Schlafen gehen und 30 Minuten nach dem Aufstehen bildschirmfrei.
Boah, das wird schwierig.
Weil oft liest man ja die Nachrichten oder so am Handy schon.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, ja.
Und das ist aber eine Empfehlung, dass man wirklich sagt, vorm Schlafen gehen, um die Schlafqualität dann zu verbessern. Und auch noch ein Aufstehen nicht gleich aufs Handy schauen.
Aber Lisa, wie soll ich mich anziehen in der Früh, wenn ich nicht auf
dem Wetter... Wenn es kein Outfit ins Bett...
Nein, wenn ich nicht
auf dem Wetter... Outfit of the day muss ich noch ab. Ob dran.
Get ready with me. For the today work. Nein, wenn ich nicht weiß, wie warm man da kalt, dass es draußen ist.
Ja, schau aus, ich beim Fenster.
Ja, es ist finster, wenn ich aufstehe.
Dann mach's auf, dann spürst du es reinziehen.
Also, ich weiß nicht. Ha. Nein, auf jeden Fall ist es sicher eine coole Sache, wenn man das dann so ganz bewusst macht.
Das machen wir jetzt, Margareta. Das ist unsere Challenge.
Boah.
Ja. Sie schaut überhaupt nicht begeistert. Nein, sie schüttelt den Kopf. Nein, sie macht das.
Nein, also, ich werde das vielleicht probieren. Was ich zum Beispiel jeden Abend fast tue.
Mhm.
Jeden
jetzt
Abend.
Jetzt bin ich gespannt.
Was glaubst du, was ich tue jeden Abend?
Ein paar Seiten lesen.
Nein. Ich tue jeden Abend
jetzt kommt's
online schnapsen. Jeden Abend.
Gegen andere oder?
Teilweise gegen Wildfremde online.
Okay.
Und manchmal gegen meinen Mann, der neben mir liegt. Oder wenn er nicht da ist, dass man
mit fremden Männern.
Dass wir telefonieren und wir dann online schnapsen,
okay,
miteinander spielen.
Okay.
Also erst in meiner Freundesliste nämlich.
Mhm.
Ja. Das sollte, wenn ich das weglasse, dann geht schon ein paar Minuten weniger, aber das ja. ist schon das, ja, das ist was wär, Cooles.
Ja, okay.
Weil ich trainiere da mein Gedächtnis.
Aber könnt ihr jetzt das so nebeneinander nicht spielen?
Da müssen wir aufstehen und die Karten holen.
Er kennt das Problem.
Kennst du das Problem?
Ja, das erkenne ich jetzt.
Er sagt dann, komm, machen wir noch schnell das Bummel, bevor wir schlafen gehen, und dann geht das. Dann ist das. Das ist wirklich ein voll schräges Ritual. Ich meine, jetzt nicht jeden Abend, dass wir gegeneinander spielen, aber ich bin, glaube ich, spiele jeden Abend eine Runde.
Okay.
Aber ich bin so...
Du bist richtig trainiert.
Ja, aber ich bin so gut, dass ich ganz genau weiß, was du für Karten, wenn der Stapel aufgebraucht ist, was du genau für Karten drum liegen hast.
Mhm. Du solltest vielleicht um Geld spielen.
Ja, vielleicht sollte ich mal so Preisschnapsen mitmachen. Genau. Das hat er eh schon öfter gesagt. Ich meine, er kann auch wirklich gut schnapsen.
Mhm. Vielleicht solltest du beide mitmachen.
Vielleicht sollte man beide mitmachen, aber das ist ein bisschen Gehirntraining für mich. Es klingt okay. jetzt aber blöd, aber du musst Aufmerksamkeit trainierst du, dass du ganz genau weißt, mit was hat der gestochen und mit was für welche Karten hast du noch drüben.
Mhm. Ja, dann scheißen wir auf das Digital Detox und wir spielen jetzt alle Online-Schnapsen.
Ich nehme euch alle in meine Freundesschaftslisten
auf. Genau, und wir spielen nur um Geld.
Um Coins spielen wir.
Bitcoins.
Ja, ich kenne aber viele.
Was denn? Um
Schnapsen,
Geld spielen?
Nein, Schnapsen online spielen.
Okay. Ja, cool. Ja, dann werde ich mir das 30 Minuten vorm Schlafen gehen und das anschauen.
Aber Lisa, man muss jetzt dazu sagen, ohne dass wir das abgeredet haben, gell?
Ja.
Ist das ein mega Überschwenker zum nächsten Thema?
Nein.
Ich habe Gehirntraining gesagt, Gedächtnistraining.
Das stimmt. Ja.
Lisa,
das stimmt.
Komm.
Es hat sich jetzt doch ergeben, weil eigentlich haben wir uns gedacht, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber es passt schlussendlich alles.
Also.
Jetzt kommt's. Jetzt lass mal kurz ein paar Sekunden, weil der wird nie auf das Thema kommen. Jetzt können alle kurz nachdenken, was jetzt für Thema kommt.
Jetzt machen wir 30 Minuten Detox. Wir hören uns in 30 Minuten wieder.
In diesem Sinne, ich brauche nur noch einen Satz zu sagen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Wir wollen über Demenz und Alzheimer reden.
Vom Schnapsen auf die Demenz.
Ja, weil da geht es auch um Gedächtnistraining, Denken, Erinnerung. Und in der Demenz ist ja genau das Thema, dass du das Denken, das Gedächtnis, die Erinnerungen einfach stark beeinflusst hast. Kann ich dir was helfen?
Nein, kratz mich nur.
Kann man nur noch. Die... Ich weiß es gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich habe so einen coolen Satz. Schau, es fängt an.
Die Demenz schlägt zu.
Ich habe es gerade so was Cooles in meinem Satz gehabt, in meinem Kopf. Und es ist weg. Aber dann habe ich das Puzzleteil angeschaut. Und genau das ist das, was mir fehlt. Schau, siehst du auf dem Bild?
Ja, da fehlt ein Puzzleteil. Das war deins.
Ja.
Nein, es fängt die Demenz schlägt zu bei uns.
Ich wollte gerade so typische Anzeichen stehen, so ein Verlust des Gedächtnisses. Da sind wir
positiv.
Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden oder Sprache zu verstehen.
Jo, okay.
Jo, es kann nicht blöd werden.
Es wird knapp.
Auf jeden Fall fängt die Demenz damit an, eben leichte Sachen, wenn man jetzt so jemanden beobachtet, der Dinge verlegt, ganz leichte Dinge nicht mehr weiß, ah ja, nein, habe ich vergessen und stimmt, die wir dann so tun, als ob es ihnen eh einfallen würden, wenn man über gewisse Themen...
Oder reden. Namen.
Ja.
Namen sind auch ganz häufig.
Die einfach so alltägliche Handlungen sind, was auf einmal aber nicht mehr für denjenigen alltäglich sind und die das selber dann zu merken anfangen, hoppala, ich fange schon langsam an, Dinge zu vergessen.
Genau, also am Anfang merken sie das selber, dass da irgendwas nicht stimmt. Und meistens ist es so, dass die das aber richtig gut noch überspülen können. Also ganz selten, dass einem das gleich auffällt. Mhm. Weil die entwickeln dann oft so Tricks und Verhaltensweisen, dass dann eigentlich nicht gleich auffällt. Außer man wohnt jetzt wirklich noch in einem gemeinsamen Haushalt, dann vielleicht noch eher, wenn man sagt, ich besuche jetzt einfach nur die Oma, dann wird es dann vielleicht nicht auffallen unbedingt.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ich glaube, wenn du mit jemandem dann wirklich zusammen wohnst oder lebst, dass du sagst, dann fallen die, vor allem diese frühen Starten
eher auf.
Alles, was dann noch schlimmer wird, die dann einfach die Fernbedienung in die Mikrowelle legen und so weiter. Also das sind dann so diese ganz groben Dinge oder die einfach den eigenen Mann oder die eigene Frau nicht mehr erkennen zum Schluss dann. Also das und auch körperlich dann einfach abbauen. Und im Endeffekt geht es da einfach um eine Schädigung vom Gehirn, von den Nervenzellen, die Verbindungen zueinander sind gestört durch verschiedene Ursachen von Ablagerungen zum Beispiel. Und man hat eigentlich wie einen Serverausfall.
Das war jetzt schön. Mutti, hast du wieder einen Serverausfall? Der kennt mich schon nicht.
Update, wir sind...
Findet nicht eher mehr wie ein Virus, was Antivirenprogramm nicht mehr angeschlagen hat.
Ja.
Weil es ist leider, die Demenz ist ja noch nicht heilbar.
Ja.
Und das Problem, das wir auch haben, ist, dass wir es ganz schwer nur aufhalten können.
Ja.
Also mittlerweile gibt es ein paar Medikamente, die sagen, okay, sie können den Verlauf verzögern.
Ja, ja, ja.
Aber es ist zu betrachten wie eine chronische Erkrankung, wo es halt immer Schübe gibt und wo es dann immer Verschlechterung gibt.
Und eben, es war mal der volle Trend, diese Ginkgo-Extrakte.
Das stimmt.
Ist so. Ja. Jeder hat die Ginkgo-Extrakte aufgeschrieben gekriegt, wo man sich dann denkt hast, ja, okay. Aber im Endeffekt ist es nur Aussiezögern von dem Ganzen. Ich meine, gut für Angehörige, für den Betroffenen. Aber so wie du gesagt hast, heilen kann man es nicht.
Ja.
Wir haben dann auch ein bisschen eine Unterteilung. Es gibt ja, die Demenz ist ja dieser Überbegriff. Und dann gibt es ja die Alzheimer-Demenz, die vaskuläre Demenz, die Lewy-Körper-Demenz und die frontotemporale Demenz. Das ist ja Zungenbrecher.
Ja.
Das sind aufgesplittet, wenn man mit der letzten anfängt. Die frontotemporale Demenz, dass man Sehen aus sie bringt, gell? Die tritt meist ein bisschen früher auf als die andere, also schon alles vor dem 65. Lebensjahr.
Ob der nicht der Bruce Willis hat? Jetzt überlege ich nämlich gerade, entweder der oder das, die Louis-Körperchen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, das kann nicht sein.
Ich glaube, dass das die Form ist, die der Bruce Willis hat.
Ja, weil es nämlich so typische Symptome sind, so beginnen die von Verhaltensänderung, so wie Sprach- und Sprechstörungen, weil das kein Entwicklungsthema sein bei ihm.
Das war, glaube ich, weil er hat dann keine Rollen, das hat man angenommen.
Ja, das stimmt.
Und er ist ja noch verhältnismäßig jetzt nicht so alt, also was angefangen hat vor allem. Und sie haben gesagt, er hat eine Sprachstörung, hat man zuerst.
Das stimmt, ja.
Gehört, dass er eine Sprachstörung hat oder und dass er deshalb keine Rollen mehr macht. Und dann ist also gekommen, dass er eben eine Form von Demenz hat.
Ja, das kann nicht wirklich dorthin kommen. Und da ist es eben, sind Gehirnzellen abgestorben im Frontallappen und im Schläfenlappen. Deswegen nennt man diese frontotemporale Demenz.
Sehr gut, schau.
Aber ja, das kann nicht wirklich Thema sein bei ihm. Da hast du vollkommen recht. Und eben, weil er dann diese Rollen nicht mehr angenommen hat mit dem Sprachthema.
Ja, es wäre nicht mehr gegangen, auch dass du sagst, du merkst dir den Text und so weiter. Das haben schon. Drum,
aber weil ich gesagt habe, er hat Sprachprobleme.
Ja, genau.
Jetzt auf das hindeuten.
Ja.
Und dann die Lewy-Körperchen-Demenz. Hier bei dem handelt es eben, dass sie Proteine in den Nervenzellen des Gehirns ablagern. Und die sogenannten Lewy-Körperchen, also sogenannte Lewy-Körperchen nennt man das dann. Und die Menschen fangen an, viel langsamer zu reagieren, schweifen mit den Gedanken ab, können sie nicht mehr gut konzentrieren, haben ganz oft motorische Schwierigkeiten und haben hin und wieder auch so Halluzinationen, weil das einfach durch diese Ablagerung, durch das Protein einfach gestört ist.
Org.
Und nicht einmal ein Update hilft. Gar nichts. Lisa. Gar nichts. Und eben, wir wünschen uns nur, dass wir es nicht haben, gell?
Mhm.
Dann haben wir noch die vaskuläre Demenz.
Ja.
Die vaskuläre Demenz ist die zweithäufigste Demenzerkrankung. Und sie entsteht aufgrund von Durchblutungsstörungen im Gehirn. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall kann das ganz oft sein, dass da einfach gewisse Gebiete einfach ausfallen und das meist plötzlich passiert.
Muss ich was trinken?
Jetzt geht die Stimme. Ich glaube, dass ich gelesen habe, nagelt es mir nicht drauf fest, aber dass gewisse Sportler ein erhöhtes Risiko haben, so wie Boxer.
Ja, wegen dem Stoß immer.
Genau. Mhm. Also generell für natürlich für bestimmte Erkrankungen und ich glaube, dass da die vaskuläre Demenz auch dabei war.
Mhm.
So ein Wrestler und so, dass die...
Ja, es kann auch sein, ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. Naja, ich meine, da muss man dazu sagen, du kannst ja auch das nachvollziehen, wenn du die ganze Zeit da Schläge ja, auf das hin kriegst oder ins Gesicht, dass du irgendwann nochmal eine Schädigung entsteht. Also,
ja.
Meiner Meinung nach ist das eh...
Irgendwie als Risiko, das dem Kauf nehmen.
Ja, ja, extrem. Und dann haben wir noch die Alzheimer-Erkrankung eben. Das ist die häufigste Demenzform und sie beginnt eben wirklich, so wie wir gesagt haben, mit Vergesslichkeit, Orientierung, Sprachschwierigkeiten und dieser ganz schleichender Prozess, wo man eben sagen, diese vaskuläre ist einfach was ganz dieses Schlagartige da ist und diese Alzheimer-Demenz ist einfach wirklich das Schleichende, wo es eben auch wieder darum geht, dass Ablagerungen in unserem Nervensystem drinnen sind. Und im Endeffekt, was kann man denn tun dagegen, Lisa? Schnapsen.
Ja, ich weiß noch, also bei meinem Opa,
ja,
der hat ganz lang noch mit seiner Trompeten gespielt, weil der war ja Musiker und wo das dann auch körperlich nicht mehr gegangen ist, weil er auch Lungenödeme gehabt hat, hat er einfach nicht mehr Trompeten spielen können. Und wo er das dann auch noch zusätzlich ausgesetzt hat, das Musizieren, ist es generell viel schlechter geworden, kommt mir vor.
Mm.
Weil das, glaube ich, was ist,
ja,
auch das mit diesen Liedern einfach spüren, was du dich konzentrieren musst, was dann, glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube, das war irgendwie sehr wertvoll. Und wo das dann auch nicht mehr gegangen ist, war die Demenz dann auch, hat man einen richtigen Schub eigentlich gemerkt. Und er hat dann, ich finde, das ist dann, ich meine, da ist man schon ein bisschen weiter von den Stadien her, aber das ist so ein Anzeichen, wenn die Leute aufhören zum Schreiben.
Mhm.
Weil mein Opa war jemand, der immer so ein paar Tage in sein Bücherlein geschrieben hat.
Ach so, echt?
Ja.
Spannend.
Ja. Mhm. Er hat immer so ein Bücherl gehabt und da hat er immer ein bisschen so Sachen mitnotiert. Das war er so gewohnt. Und mit dem hat er dann irgendwann aufgehört.
Mhm.
Und das ist auch so ein Zeichen, weil die Leute dann verlernen zu schreiben. Und irgendwann verlernen sie dann auch zu lesen. Und das hat man bei meinem Opa dann auch gemerkt. Ich meine, das war dann schon oft weiter fortgeschritten. Aber er hat normal in der Früh immer seinen Kaffee getrunken und die Zeitung gelesen. Und das hat er dann nicht mehr geschafft. Oder nur mehr die Überschriften. Also man merkt dann, das schaffen sie dann nicht, dass sie den ganzen Bericht zum Beispiel lesen.
Aha, ja.
Dann was noch ganz arg ist, ist natürlich die Uhrzeit ablesen von analogen Uhren.
Ja, ja.
Das geht auch nicht mehr.
Das ist der typische Uhrentest, was auch oft gemacht wird.
Genau, beim Mini-Mental-Test ist der dabei, wo man dann auch einfach überprüft. Ja, also das hat er auch nicht mehr kennen. Und was bei ihm zum Beispiel auch ganz arg war, was auch typisch ist eigentlich für die Demenz, ist die Tag-Nacht-Umkehr.
Mhm.
Und da haben wir wirklich zum Turnen gehabt. Also das heißt, dass einfach die Leute tagsüber sind und schlafen. Und weil in der Nacht... Wirbeln.
Ja.
Da sind sie munter, das stellt sich der Organismus irgendwie so um, aufgrund der Erkrankung. Und das ist natürlich richtig, richtig blöd, weil es natürlich dann selber in der Nacht munter bist, beziehungsweise die Betreuungsperson. Und der aber meistens in der Früh auch aufsteht und Sachen erledigen muss. Und ja, da schläft der andere dann. Also das ist für die Betreuungsperson eine richtig arge Zeit.
Ja, und das Problem ist, was ganz, ganz oft ist, dass die körperlich nämlich noch fit sind,
genau,
und geistig nicht.
Ja.
Und das ist diese große Herausforderung.
Das ist der Worst Case in der Pflege, finde ich.
Genau, wo man ganz oft einfach hört, die Leute tragen teilweise die Schlüssel um den Hals, also Angehörige, weil eben der weglaufen will, ins Auto steigen will, mit dem Traktor wegfahren will.
Genau, der fährt alles Mögliche ein in der Nacht. Man muss wirklich die Autoschlüssel verstecken, gewisse Sachen versperren. Bei meinem Opa war es auch so, dass er ja Einfuhrkontrolle gehabt hat, dadurch, dass er ja immer so arge Ödeme gehabt hat, also so Wasseranlagerungen oder Einlagerungen, hat er dürfen nicht mehr wie 1,5 Liter pro Tag trinken. Und jetzt ist er halt in der Nacht aufgestanden, hat sich gedacht, ich bin durstig und hat sich dann natürlich, ja, als Mögliche zum Trinken gemacht. Noch ein Kaffee, weißt du, dann noch Wasser und dann hat man das ja nie hinbracht. Das war natürlich voll, ja, gegen die Therapie und die Behandlung. Jetzt haben wir eigentlich alles versperren müssen.
Mhm.
Mhm. Ich meine, Leitungswasser kannst du nicht wegsperren, das ist ein bisschen schwer, aber halt sonst was er gern getrunken hat, alles wegsperren in die Speise und dann zumachen, dass da keine Säfte, Most, nichts hinkommt, was er sonst gern trinkt. Und das war halt schon richtig wild. Und es ist auch gar nicht so einfach, dass man das richtige Medikament dann findet.
Ja.
Wo man sagt, der ist dann gut eingestellt, ohne jetzt irgendwelchen argen Nebenwirkungen vielleicht auch.
Oft ist auch, also die Therapie ist ja auch unter anderem, gibt's diese Kombi-Therapie von Medikamente, wie du so gesagt hast. Da ist eben oft, dass man, bis man das Passende findet, schwierig ist. Und vor allem, das muss man immer wieder danach justieren, weil sich der Mensch ja dann auch verändert und das wird ja schlimmer.
Ja, und auch die Dosis gewöhnt.
Genau.
Und man muss auch schauen, welches Medikament vertragt sehr gut mit der Demenz, wenn man sagt, es geht ums Schlafen.
Ja.
Welches Schlafmedikament gibt man denjenigen?
Genau. Und das,
weil wenn du jetzt sagst, du gibst nur Einschlafhilfe oder Durchschlafhilfe, kann das eine Zeit lang funktionieren.
Ja.
Wenn du dann sagst, du gibst ein bisschen was Stärkeres vielleicht, dann ist immer die Frage, bleibt der liegen oder steht er auf und ist aber voll.
Ist er sturzgefährdet, ist er eingeschnüpft, ist er vielleicht schwindlig, dann hast du den nächsten Blödsinn beieinander.
Dann ist wieder das.
Ganz ein heikles Thema und im Endeffekt tut man eigentlich schauen, dass man eben so diese Ursachen, wie du eben sagst, so wie Schlaf und so weiter, bekämpft. Und bei den nicht-medikamentösen Dingen ist eben Musiktherapie, Ergotherapie, Beschäftigungstherapie, einfach allgemein, dass man einfach sagt, Alltagstraining mit den Leuten zu machen. Also das ist so das ganz das Wesentliche von den Demenzerkrankten und was ich ganz spannend gefunden habe, dass in der neuen, seit 2025 in der neuen Richtlinie drinnen ist, die Behandlung von demenzkranken Patienten in die palliative Begleitung, dass der Punkt aufgenommen wird, dass der frühzeitig im frühen Krankheitsverlauf schon bereits mit der Palliativteam Kontakt gehabt hat, um eben bereits die Wünsche und Bedürfnisse von den Menschen zu erfassen, um danach, wenn er es dann nicht mehr schafft, eine Lebensqualität hat, so beziehungsweise, dass man so unterstützen kann, wie er das zu klaren, mit Anführungsstrichen,
orientierten Zeiten war.
Und das finde ich ist ein cooler Ansatz, dass das mit aufgenommen haben. Das ist erst ganz neu heuer aufgenommen worden.
Ja, es ist, finde ich, so Sachen wie Schmerz, total schwierig ganz zum Einschätzen.
Schwierig, ganz schwierig.
Und auch sehr schwer, vor allem meistens sind das ja Menschen, die ja noch andere Erkrankungen haben. Also es ist selten, dass jetzt nur die Demenz allein vorherrschend ist. Und dass man dann sagt, wie beeinflussen sie die Erkrankungen gegenseitig.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und was kann man dagegen tun? Es ist immer das Gleiche. Regelmäßige Bewegung, nichts rauchen, gesunde Ernährung, nicht zu stark, nicht zu schmal sein vom Körpergewicht und der Blutdruck bzw. Blutzucker und Cholesterin, weil es eben da um Ablagerungen, um Gefäßveränderungen und Verletzungen geht. Das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, so wie, muss man ehrlich sagen, so fast wie bei jeder Erkrankung. Einfach zu schauen. Und ich habe ja sonst auch immer diese fünf Fehler in so einem Suchbild gemacht, gell? Das habe ich auch jeden Tag gemacht, bis mir mein Arbeitskollege gesagt hat, ich tue mir Demenzvorsorge machen. Dann hat er gesagt, laut Studie hilft es nichts und seitdem mache ich es nicht mehr.
Seitdem gibt es nur mehr Preisschnapsen.
Ja, seitdem geht es nur mehr Schnapsen.
Aber ich finde, Demenz ist eine Erkrankung, was für mich ganz schlimm wäre.
Ja. Und vor allem, ich habe.
Also, weil ich wirklich sage, ich glaube nicht, dass. Also, weiß nicht, dass ihr Lebensqualität hätte, wenn ich keinen mehr erkenne. Weißt du, wie
ich
meine?
Ja, und vor allem, ich glaube, das ganz Schwierigste, und da haben mir die Leute am meisten latern, wenn du genau in diesem Zwischenstadium bist, wo du einfach merkst, was da so Thema ist. Und ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir den in der Schule angeschaut, den Film, wo die Damen sie in so einer irgendeiner Nachbarschaft getroffen haben und die einfach irgendwas einpackt hat in ihre Handtaschen zum Teekränzchen. Waren das nicht in der Schule?
Irgendwie kommt es mir bekannt vor.
Ob die nicht die Fernbedienung oder irgendwas was Wahlloses eingepackt hat und dann hat sie sich nicht mehr an die Namen erinnern können. Und daheim hat sie ihre ganzen Dinge noch gefunden, weil das ihr gewohntes Umfeld war. Aber bei der Freundin daneben, die sind mit diesen Hüten, ganz sicher haben wir den in der Schule angeschaut. Und das war für mich irgendwie so, ihrer war bewusst, dass sie aufgeschmissen war. Sie hat es probiert irgendwie zum Überspielen. Und da tun mir die Leute so leid, weil du... Ja. Wenn du drüber bist und du denkst schon, du bist in irgendeiner anderen Welt, dann merkst du das eh nicht mehr.
Aber dann ist für die Angehörigen so schlimm.
Dann, das auf jeden Fall. Aber für die selber, wenn du merkst, okay, hoppala, und jetzt da.
Aber Ich denke mal, wäre das für die, also die Diagnose, wäre das für dich ein Grund, dass du sagst, du nimmst zum Beispiel bei einem anderen Land Sterbebegleitung.
Weiß ich nicht.
Weil ich finde es mega arg, weil irgendwie du kriegst selber nichts mehr mit oder kannst das nicht kognitiv nicht verarbeiten.
Mhm.
Und ich finde es oft wirklich, also für die Angehörigen ganz wild.
Es ist, ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, was das bedeutet, an Demenzkranken zu pflegen, wenn er das nicht selber mal mitkriegt hat.
Ja.
Und für die Angehörigen.
Und ich glaube, das ist richtig schier, wenn das ein ganz ein nahestehender Angehöriger ist.
Ja.
Und der erkennt dich dann nicht mehr, wo du so einen argen Bezug hast.
Wenn du zum Beispiel sagst, dein Papa oder deine Mama kennt dich als Kind nicht mehr. Also es hat ihr eigenes Kind nicht mehr. Das
und das kostet richtig viel Kraft. Und ich finde es, also auch wenn man sagt, wie gestaltet man dann die Pflege, finde ich Demenzkranker immer eine der schwierigsten Situationen. Wenn einer im Rollstuhl sitzt oder komplett bettlägerig ist, ist es nicht so schlimm, wie du hast einen Demenzkranken, der körperlich fit ist.
Ja. Ja.
Das ist egal, in welchem Setting du den dann betreust, immer schwierig, ob das jetzt in einem Pflegeheim ist, ob das jetzt mit einer 24-Stunden-Betreuung ist oder ob du das als pflegender Angehöriger selber machst. Es ist egal, in welchem Setting, immer irgendwie blöd.
Ja, das stimmt. Na, also.
Weil wenn du allein bist als Angehörige, ich habe das auch bei meiner Oma gesehen, das ist so eine Aufgabe, wo man wirklich 24-7, man hat das bei kleinen Kindern vielleicht auch, aber das ist was anderes. Weil das ist ein erwachsener Mensch.
Ja.
Der lässt sich viel weniger auf nur sagen wie die kleinen Kinder. Und der kann auch alles. Der sucht den Autoschlüssel, der fährt er weg. Wenn er den Schlüssel findet, dann fährt er aus der Garage raus mit dem Auto.
Genau.
Und du weißt aber nicht, wohin. Und da kann sein, dass der nicht, dass der Unterhosen anhat und dann Nachthemd und das war's.
Ja. Wenn er es überwachen hat.
Ja. Und es ist ja ganz oft schwer einschätzen, auch diese körperliche Fitness, kommt mir vor. Weil im einen Moment sind sie sehr pflegebedürftig. Und dann, zum Beispiel, haben wir beim Opa die Situation gehabt mit einer 24-Stunden-Betreuung. Meine Oma ist ja dann leider verstorben. Darum haben wir dann eine 24-Stunden-Betreuung gehabt, die ein Opa gepflegt hat. Und normalerweise haben sie mittags immer ausgemacht, weil das hat er immer schon gehabt, seine Mittagsrast.
Mhm.
So eine Stunde Mittagsschlaferl. Und das hat er auch mit der Demenzerkrankung noch gehabt, eigentlich. Mhm. Aber an einem Tag ist ihm eingefallen, na, er möchte gerne spazieren gehen. Und die Betreuerin hat zu ihm gesagt, ja, passt, nach unserer Mittagspause quasi, gehen wir. Und er hat zwar gesagt, ja, aber ist dann allein losgegangen anscheinend. Mhm. Weil ich und die Mama sind dann zufällig vom Einkaufen heimgekommen und sehen dann einen Opa allein herumspazieren und haben dann quasi aufgegriffen.
Ja.
Und ja, er hat sich dann gar nicht so erinnern können. Er hat sich gedacht, er geht eine Runde spazieren. Mhm. Er hat da irgendwas angehabt, halt nur Westen, also nicht ganz so passend zur Jahreszeit. Aber wir hätten uns nie gedacht, weil er halt immer Unterstützung braucht, weil wir so ein paar Stufen haben bei der Haustür und so weiter. Da ist er nicht allein runtergekommen.
Aber
in dem Moment,
schon,
wo er spazieren gehen wollte, weil er sich einbaut hat, er geht jetzt und er wartet keine Stunde oder was, hat er das geschafft.
Mhm.
Er ist einfach losgegangen. Mhm. Oder sie hat gemeint, er ist ins Zimmer gegangen, das hat sie gesehen, aber er dürfte dann gleich wieder aufgestanden sein.
Mhm.
Er dürfte, das Zeitgefühl haben sie dann nicht.
Ja, ja,
der ist aufgestanden und ist losgegangen.
Ja. Ja, spannend.
Und wir haben dann aufgegriffen.
Ja, also.
Also man weiß es nicht und es ist richtig schwer, da die Pflege und die Betreuung eigentlich sicherzustellen.
Absolut. Und Hut ab für jeden Angehörigen, der diesen Weg gehen muss oder die Aufgabe macht, muss man wirklich sagen. Also das ist.
Im Pflegeheim, finde ich, ist es leichter, weil du hast einfach natürlich die professionelle Pflege im Setting. Und was halt auch klasse ist, du kannst heimgehen als Pflegekraft, gehst nach 8 Stunden oder nach 12 Stunden oder
sie wurscht. Nimmst du aus aus der Situation. Ja.
Genau.
Ja.
Als pflegender Angehöriger kannst du das nicht.
Mhm. Das stimmt,
Und ganz viele wissen nicht, dass es auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege gibt, dass man sagen kann, man fährt einmal auf Urlaub und wenn es nur ein verlängertes Wochenende ist, wo ich mich rausnehme aus der Situation und und einfach einmal selber zur Ruhe komme oder dass man auch stundenweise, wenn holt, da gibt es immer mehr Personenbetreuer, die sich eigentlich auf das spezialisieren, dass einfach sagen, ich komme mal ein paar Stunden.
Ja.
Weil ich vielleicht selber einen Arzttermin habe oder keine Ahnung, einfach nur so.
Schwierig.
Richtig, richtig schwierig.
Mhm.
Ja, sind wir mit einem guten Thema eingestiegen ins neue Jahr.
Absolut, aber jetzt hau aussieht.
Wir haben ja wieder ein Organ der Woche, gell?
Ja.
Ich habe mir gedacht, die Luftröhre haben wir noch nicht gehabt.
Nein, haben wir noch nicht.
Auch genannt Trachea,
ist
ein rohrförmiges Atemwegsorgan zwischen Kehlkopf und den Hauptbronchien. Genau, und sie ist ein zentraler Bestandteil logischerweise des Atmungssystems. Und von der Lage her fängt sie auch natürlich, also sie verläuft vor der Speiseröhre und geht dann vom unteren Rand vom Kehlkopf bis zur Bifurkation in die Hauptbronchien. Das ist quasi, sieht man ja auf die Bildschirme, wenn sie sich das aufteilt auf die zwei Lungenlappen, quasi diese Biegung, diese Abbiegung links und rechts. Genau, bis dorthin geht sie. Und sie ist circa 10 bis 12 Zentimeter lang und 2 Zentimeter vom Durchmesser. Und sie besteht aus so Knorpelspangen, genau, wo eben quasi dieser Schlauch dann durchgeht. Und da gibt es dann mehrere Schichten. Drinnen ist zum Beispiel eine Schleimhaut, genau, auch mit Flimmerhärchen, wo man sagt, ja, so der Schleim,
was ja,
der
ja, ja, Husten, ich
das
weiß,
wird ja nach
oben
transportiert durch diese Flimmerhärchen.
Das genau. Hat's mir abbeidelt.
Hat's gleich so abbeidelt. Ja, was können wir sonst noch sagen? Also sie hat eine Transportfunktion, also die Luftleitung. Sie hat auch eine Reinigungsfunktion durch die Flimmerhärchen, wie wir gerade gesagt haben, mit Schleim. Dann eine Schutzfunktion, also durch den Hustenreflex beispielsweise, dass man sagt, man kann Fremdkörper wieder nach oben husten. Und sie unterstützt natürlich bei der Atmung. Und was ich mir so arg finde, das fällt mir jetzt auch gerade ein, das sieht man auf dem Fernsehen, wie dann Leute mit so einem Kugelschreiber ja. Aus der einfach mit irgendwelchen Gangstätten ja. So eine Tracheotomie machen.
Ja.
Und ich habe dann einfach einmal einen HNO-Arzt gefragt, einen Chirurgen, und habe gesagt, ob das wirklich, ob er sich das zutrauen würde, einfach mit irgendwelchen Alltagsgegenständen so einen Luftröhrenschnitt zu machen. Und er hat gesagt, das ist eigentlich fast unmöglich,
möglich,
weil du
ja.
Brauchst wirklich ja. Einen spitzen Gegenstand, so wie einfach ein Skalpell ist. Weil die hauen dann einfach den Kugelschreiber rein.
Ja, ich weiß ja.
Aber es ist, man stellt sich das dann vielleicht, weiß ich nicht so stabil vor, aber man muss ja die Haut und alles durchdringen, also es ist nicht so einfach. Genau, wie es dort gesagt wird. Es gibt da Erkrankungen, ja. Die man haben kann. Einmal Tracheitis, also es wäre Entzündung von der Trachea.
Mhm.
Eine Stenose, also Verengung, kann auch sein, durch Tumore oder auch Narben oder Fehlbildungen. Das wäre was für uns eigentlich.
Ja, genau.
Das wäre
super Organ der Woche.
Das wäre natürlich irgendwas. Dann kann es auch sein, dass diese Knorpelringe zu schwach sind und dass da ja quasi die Trachea kollabiert. Irgendwie grausig, gell?
Nein, es ist ganz grausig. Es ist kein gutes Organ, Lisa.
Fremdkörper-Aspiration natürlich, dass man was einatmet,
atmet,
den Fremdkörper.
Ja.
Und man kann auch von der Luftröhre aus einen Tumor haben. Da ist dann quasi dieses Epithel
ja.
Betroffen. Genau, aber das ist eher selten. Und dann gibt es natürlich die Intubation, kann man auch erwähnen im Zusammenhang mit der Luftröhre.
Ja.
Genau, die Tracheotomie, das haben wir eh schon besprochen, das war der künstliche
Kugelschreiber.
Zoom, der Kugelschreiber. Und das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das habe ich zufällig wo gelesen.
Hast du einen Fun Fact?
Das ist ein bisschen ein Fun Fact. Und zwar verleiht die Harvard University quasi an, wie ein Nobelpreis, also so ein Preis für die kuriosesten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Mhm.
Und da ist ein Team ausgezeichnet worden von Ärzten aus Japan und Amerika, die erforscht haben, dass man anscheinend über den Anus auch atmen kann. Und zwar hat man das bei Tieren gesehen. Man hat bei Tieren gesehen, dass die das schaffen. Und dann haben die das anscheinend ausprobiert. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen, wie sie die Studie gemacht haben. Aber wenn man, ich weiß nicht, wie, also der Darm nimmt quasi den Sauerstoff auf und so gelangt es dann ins Blut.
Lisa, bitte nicht um so eine Uhrzeit solche Dinge.
Ja, also das habe ich schon lustig gefunden.
Und haben sie einen
Die
Preis
Frage
kriegt?
Ist, brauchst du dann noch intubieren oder lässt du
Kugelschreiber den Arsch, verstehst du? Die haben alle das System nicht verstanden. Oh Gott.
Ja, also das, ja
siehst du? Nein, es ist toll.
Ja, die haben dann Preis für das gekriegt, weil es so kurios ist. Und sie haben das von Tieren, bei Tieren ist das anscheinend, bei manchen Tierarten gibt es das sowieso. Witzig.
Ich muss das jetzt beenden.
Jetzt beenden wir es. Jetzt beenden wir es, so starten wir ins neue Jahr, ihr könnt durch den Popo atmen.
Super cool, in diesem Sinne.
Bleibt gesund und wir hören uns.